Morgen nochmal von meiner Seite. Ich freue mich, nach über einem Jahr mal wieder hier zu stehen. Und so kann ich auch gleich eine Frage stellen, die sogar noch das Jahr 2010 betrifft. Wir haben Jahresanfang. Wer hat sich letztes Jahr, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, Anfang 2010, etwas vorgenommen, einen guten Vorsatz gemacht, wie man so sagt? Jetzt brauche ich mal ein Handzeichen. Wer hat das gemacht? Anfang 2010. Wer hat sich was vorgenommen? Oh, was, alle anderen gar nicht? Okay, wer von diesen wenigen Händen hat denn das auch erreicht? Nicht schlecht, nicht schlecht. Von den 4, die sich gemeldet haben, haben es 2 erreicht. Können wir mal die erste Grafik haben, die ich mitgebracht habe? Das ist eine Grafik aus dem Fokus, habe ich die geklaut? Also passt genau, gell? 50%. Ich hoffe, man kann es hinten lesen. Das zeigt so ein bisschen, wie viele Leute sich was vornehmen und wie lange es ungefähr dauert, bis das zusammenbricht. Oder 50%, so wie ich das sehe, haben es geschafft, ihr Ziel zu erreichen, ihren Vorsatz durchzuziehen und dran zu bleiben. Es gibt eine zweite Folie, und zwar zeigt ihr uns, was sich die Deutschen so vornehmen. Das ist ganz aktuell, aus dem aktuellen Fokus. Das ist das, was sich die Deutschen, ist eben hier gemacht, die Umfrage, vornehmen und sich für Ziele stecken. Ich finde es ganz interessant, es sind schöne Sachen dabei, gerade die ersten zwei, was wir kennen, kein Stress vermeiden und abbauen, mehr Zeit für die Familie. Das einfach mal als kleines Schmankerl. Was ist denn ein lohnendes Ziel? Welche Maßnahmen helfen uns, es zu erreichen? Welche hindern uns daran, es zu erreichen? Warum sollte ich mir überhaupt ein Ziel setzen? Wenn ich mir kein Ziel setze, vielleicht habt ihr das letztes Jahr alle schon so gemacht, wenn ich mir gar keins setze, kann ich auch nicht versagen, kann ich enttäuscht werden. Ich habe hier noch ein Bild mitgebracht, das ist eine Positivspirale und eine Negativspirale. Wenn wir uns Ziele setzen, ein klares Ziel setzen, dann haben wir natürlich überhaupt die Möglichkeit, zielgerichtet zu planen. Wenn wir zielgerichtet planen, können wir ein Erfolgserlebnis haben, denn wir haben was zum Greifen und zum Messen. Wenn wir Erfolgserlebnisse haben, steigt unser Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein macht immer wieder Raum und Energie für höhere Ziele. Ganz logisch natürlich, was passiert, wenn wir in die Negativspirale kommen. Wo keine Ziele sind, wo keine Wünsche sind und keine Hoffnungen, ist eine Planlosigkeit. Wir haben auch keine messbaren Erfolgserlebnisse. Es ist dann eher Raum, dass auch Minderwertigkeitsgefühle, ist jetzt ganz pauschalisierter Ausdruck, wachsen. Und dann entsteht eher eine Schaffenslähmung. Ganz schwarz-weiß, aber ich denke anschaulich. Es gibt tatsächlich in unserem Gehirn ein Belohnungszentrum im Mittelhirn. Und das wird aktiviert, kann man messen und nachweisen, im Zustand der Begeisterung. Wenn es aktiviert wird, werden Botenstoffe ausgeschüttet, die wieder wie Dünger für die Nervenzellen sind. Unser Gehirn lernt, es entstehen neue Nervenverbindungen und unser Verhalten in der Zukunft wird beeinflusst. Das ist die neurobiologische Grundlage für diese Zirkel. Wir können also davon ausgehen, es lohnt sich, Begeisterung zu erleben. Und wie können wir es jetzt sicherstellen? Begeisterung statt Enttäuschung zu haben, unsere Ziele zu erreichen und in dieser Positivspirale zu landen. Heute haben wir erstmal einen Bibeltext, in dem es vor allem um ein ganz bestimmtes Ziel geht. Anhand von dem können wir das ganz gut veranschaulichen und auch um ein paar Strategien, das zu erreichen. Der Text, den ich gewählt habe, steht im ersten Brief von Paulus an die Gemeinde in Korinth, drängt sich nahezu auf. Es geht um Sportler, es geht um Siegpreise, es geht um Zielstrebigkeit. Bevor wir den Text zusammen hier sehen können, ein kleiner Hintergrund, welche Situation damals war, wo der Paulus das reinschreibt. Korinth war bedeutende Handelsstadt. Sie war Zentrum von Sport und Kultur und Wirtschaft, aber die moralische Verkommenheit war auch sprichwörtlich. Ausschweifungen, Unmoral, Saufexzesse, das hatte sogar einen Namen, Korinthisieren. Die Gemeindeglieder Paulus schreibt ja an eine Gemeinde. Die kannten Gottes Wort. Sie hatten beschlossen, sich da rausnehmen zu lassen aus diesem Zirkel, hatten Jesus als ihren Herrn angenommen, wollten Gottes Geboten folgen. Aber sie konnten mit diesen alten Gewohnheiten offensichtlich nicht ganz brechen. Sie schafften es nicht, alte Muster ganz abzulegen und neue zu etablieren. Das ist die Situation, in die Paulus schreibt. Damals gab es zwei bedeutende sportliche Großereignisse. Die Olympischen Spiele sind uns heute noch im Begriff und die isthmischen Spiele. Die isthmischen Spiele fanden in Korinth statt. Das heißt, die Leute dort wussten mit Begriffen des Sports was anzufangen. Und das Gute daran ist, dass das für uns heute auch noch zutrifft. Manche Bilder, die die Bibel benutzt, der Hirte zum Beispiel, muss uns erst übersetzt werden. Das ist für uns kein Beruf mehr, von dem wir wissen, was zu tun ist, was er uns sagt. Sport ist heute noch genauso gültig und auch was die Sportler betrifft. Paulus schreibt: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettlauf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Kranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich zerschlage meinen Leib und behandle ihn als Sklaven, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Schauen wir uns die Verse mal im Einzelnen an mit dieser Frage, was sie uns über Zielsetzung und über Maßnahmen zum Erreichen von Zielen verraten. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Wenn ich mir ein Ziel setze, dann um es zu erreichen. Dann geht es mir nicht nur um Dabeisein ist alles, sondern mein Lauf soll mein Bestes abverlangen und absolut gewinnorientiert sein. Das heißt nicht, dass jede Leistung, die schlechter ist als erster Platz oder als Note 1, deshalb schlecht ist. Aber wenn ich es mir vornehme, in die Rennbahn zu gehen oder in den Wettkampf, Wettlauf, wie es hier jetzt heißt, dann um mein Bestes zu geben, wenn ich in die Rennbahn gehe. Wann gehe ich in die Rennbahn? Wenn sich der Preis lohnt und wenn ich Chancen habe. Ich brauche nicht zu einem Marathon antreten. Volker und Peter haben sich da schon was vorgenommen dieses Jahr, weil ich komme gar nicht über die 5-Kilometer-Marke. Sei denn, ich darf das schwimmen. Also wenn das Ziel zu mir passt und es wert ist, dann trete ich an. Die Sportler damals, und so ist es auch heute noch, machen das so. Sie entscheiden sich für eine Sache, die zu ihnen passt, und die verfolgen sie dann zu 100%. Jeder aber, der sich am Wettlauf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Kranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Bleiben wir gleich bei diesem Preis, fangen mit dem zweiten Versabschnitt an. Hier ist es als Siegkranz bezeichnet. Haben wir uns ein lohnendes und zu uns passendes Ziel gesetzt? Paulus differenziert zwischen einem vergänglichen und einem unvergänglichen. Es gibt sportliche Spitzenleistungen, die sind schon wenige Tage oder Wochen nach ihrem Ereignis wieder vergessen. Und in anderen Lebensbereichen ist das auch nicht anders. Mein Abischnitt heute interessiert das keinen mehr. Was ist ein unvergänglicher Preis? Wir erinnern uns, Paulus schreibt an eine Gemeinde, das heißt an Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die ja aber in ihren gesellschaftlichen Mustern so ein bisschen hängen geblieben sind. Die Muster ließen sich eben nicht mit der Jesus-Nachfolge vereinbaren. Und so hat Paulus, wenn er hier vom unvergänglichen Preis schreibt, ganz klar den Glauben vor Augen, die Christus-Nachfolge. Der unvergängliche Siegpreis ist das Reich Gottes, die ewige Gotteskindschaft. Wenn du Christus angenommen hast, wenn du dir hast vergeben lassen, wenn du deinen Frieden mit Gott gemacht hast, bist du erlöst von der Trennung zwischen dir und Gott. Conny Teuber hat am Silvesterabend in seinem Rückblick erwähnt, dass einige von uns dieses Jahr an einem Sarg gestanden sind, das trifft auch auf mich zu. Und das muss eigentlich nicht das Ende sein. Für den, von dem wir Abschied nehmen, sollte es eigentlich ein Anfang sein. Der Anfang von einem neuen Abschnitt. Der Weg aufs Treppchen, um seinen Siegpreis in Empfang zu nehmen, diesen unvergänglichen. Jetzt habe ich über diesen Gottesdienst einen Leitvers gesetzt. Ihr findet ihn ja oben auf eurem Blatt. Und Volker hat ihn vorgelesen. Jesus sagt, ich komme bald, halte fest, was du hast, dass dir niemand deine Krone nehme. Und wenn wir auf den letzten Vers blicken, hier von unserem Text ganz unten, Paulus schreibt auch von verwerflich werden. Passt eigentlich noch besser das Ursprungswort, wenn wir es gar nicht erst übersetzen. Das heißt nämlich Disqualifikation. Wenn wir doch jetzt gerettet sind, wenn wir Jesus unser Leben übergeben haben, wie kann da jetzt jemand kommen und sagen, diese Krone kann uns verloren gehen? Wieso Disqualifikation? Das ist doch was ich sicher habe. Was meint Paulus hier, was wir noch verfehlen können? Und das ist die Beziehung zu Jesus. Gott hat uns Menschen geschaffen als Gegenüber. Er sucht Kommunikation. Das ist sein Ziel mit uns. Natürlich hat er diese Ewigkeitsdimension. Und das Reich Gottes ist aber noch mehr. Es beginnt hier, es beginnt mitten unter uns. Und es beginnt in dem Moment, wo du Ja sagst. Das ist wie in jeder anderen Beziehung auch. Wie in einer Freundschaft, wie in einer Ehe. Wenn du Ja sagst, geht's los. Wenn du den anderen liebst, suchst du seine Nähe. Du suchst an der Beziehung zu arbeiten. Du suchst zu verstehen, zu verbessern, zu vertiefen. Weil du liebst, tust du nicht etwas, was den anderen kränkt. Gottes Liebe und Gnade sind nicht abhängig davon, was wir tun oder lassen, von Taten und Untaten. Aber was sagen diese über unsere Beziehung zu ihm aus? Das ist das Ziel, was wir verfehlen können. Eine kaputte oder nicht existierende Jesus-Beziehung. Schauen wir, was Paulus für Maßnahmen aufführt, um ein gesetztes Ziel zu erreichen. Und so einen begonnenen Wettlauf, wenn wir in diesem Bild bleiben, einen begonnenen Glaubenslauf in unserem Falle, zu Ende zu bringen. Das zweite Stichwort, eigentlich das erste in diesem Vers, war Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit hört sich nach Opfer an. Und ja, Enthaltsamkeit ist ein Opfer. Aber dafür dürfen wir uns nochmal an die Definition erinnern. Was ist ein Opfer? Ein Opfer ist, wenn ich etwas Gutes aufgebe für etwas noch Besseres. Aber dafür muss ich dieses Bessere natürlich klar vor Augen haben, denn erstmal tut ein Opfer weh. Dass ein Sportler sich am Abend vor dem Wettkampf nicht mehr betrinkt oder die Nacht durchmacht, das ist uns klar. Als ich Volleyball gespielt habe, als ich noch so jung und frisch war wie Julia, läuft immer mit ihrem Pulli hier rum von den Volleyballern, da war das klare Ansage unserer Trainerin. Wenn Samstag oder Sonntag ein Spiel war, war Freitag oder Samstagabend entsprechend kein Weggehen angesagt. Ich erlebe es in unserem Sportlerbibelkreis, wenn wir uns unterhalten, es ist ganz normal, dass sie ihr Leben, ihre Ernährung umstellen. Mindestens Tage vor dem Wettkampf, wenn nicht sogar in diesem Falle lebenslang oder lebensabschnittslang, solange diese Sportkarriere anhält. Ich habe auch erlebt, wie ein Volleyballspieler auf einem Beachvolleyball-Camp, manchmal erzähle ich von diesen Camps, und es gibt die, die das als Saisonvorbereitung nutzen, die kommen mehrere Jahre hintereinander. In einem Jahr, ich bin mit ihm hingefahren und als Nichtraucher entgeht es mir nicht, war er Raucher und im nächsten Jahr nicht mehr. Dann habe ich gesagt, was ist los? Was hast du getan, um das zu schaffen? Und er sagte, du, letztes Jahr im Training habe ich gemerkt, es war einer unserer besten Spieler, ist von unserem Top-Trainer trainiert worden. Ich bin nicht technisch an meine Grenze gekommen und ich bin auch nicht an meine Grenze gekommen von meinen Muskeln her. Aber meine Lunge hat nicht mehr mitgemacht und das hat mich richtig geärgert. Klar hat er sich Bücher geholt und klar hat er daran gearbeitet und musste das auch. Aber das war so eine hohe Motivation, dass er es von einem Tag auf den anderen dann auch geschafft hat. Es muss ein lohnendes Ziel sein und unsere Enthaltsamkeit muss sich lohnen für etwas Besseres. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Das Erste, das Ziel darf nicht ungewiss sein. Es darf nicht unklar sein. Es muss definiert sein. Ich muss mir sicher sein, dass es gut ist, dass es richtig ist, es zu verfolgen. Ist das, was ich mir vorgenommen habe, das, was ich wirklich will? Möchtest du gern Chef sein? Möchtest du 60 statt 40 Stunden arbeiten? Möchtest du wirklich einen Waschbrettbauch? Kommt eine Menge Zeitaufwand und Plagerei auf dich zu. Ist es das, was du wirklich willst? Das sind jetzt keine negativen Dinge, die sind durchaus toll. Aber ist es das, was zu mir passt, was ich will und was ich nicht morgen schon in Frage stelle, weil es mir über ist? Nur wenn du dich auf dem Weg zum Ziel nicht dauernd von Zweifeln einholen lässt, wirst du vorankommen. Der Faustkampf mit Luftstreichen, das ist das, was wir als Schattenboxen bezeichnen. Überall, wo was aufblitzt, da schlage ich hin. Ich agiere nicht, ich reagiere. Paulus macht klar, du darfst und du musst dich einer effektiven und gezielten Technik bedienen, um dein Ziel zu erreichen. Du musst Strategien festlegen und einen Plan machen. Das hört sich erstmal heftig an, aber wer sich ein Ziel setzt, macht das meistens sowieso. Wer ein Haus baut, überschlägt Kosten und Termine, informiert sich, beauftragt kompetente Leute. Wir selbst erleben es gerade mit unserem Gemeindezentrum. Wir haben auch schon Dinge bleiben lassen, weil wir nicht wussten, wie sie ausgehen würden. Es wäre ein ungewisses Ziel gewesen und bloß noch ein Reagieren. Hier sind wir an einem wichtigen Punkt, und zwar dem Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Ziel. Ein Wunsch ist wie dieses ungewisse Ziel, es ist vage. Ein Wunsch lässt sich nicht greifen, ist undifferenziert. Und ein Ziel dagegen ist machbar, es ist messbar, es kann gesetzt werden, geplant, verfolgt und dadurch auch erreicht. Unsere Wünsche haben nur dann eine reelle Chance, wahr zu werden, wenn wir lernen, wie daraus Ziele werden. Ziele, die notfalls korrigiert und angepasst werden müssen, die aber erreichbar sind. Wir brauchen Gewissheit, wir brauchen Technik und Strategie. Der letzte Vers. Sondern ich zerschlage meinen Leib und behandle ihn als Sklaven, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Hier heißt es Leib, die Bibel benutzt auch sonst den Begriff Fleisch. Das steht dann durchaus für alle Dinge, die uns in irgendeiner Form ablenken, die uns bremsen, die uns träge machen. Vieles erscheint vordergründig, verlockend und mancher Weg ist spontan leicht und sympathisch. Aber eben nicht das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben oder von dem wir wissen, es wäre besser. Wenn Paulus also den Leib als Sklave behandelt, geht es ihm darum, ihn zu kontrollieren, zu führen und seinen Zielen unterzuordnen. Wir hatten bereits, dass Opfer nötig sind und sinnvoll, wenn auch zunächst schmerzhaft. Und ohne diesen Kampf gegen den inneren Schweinehund wird ein Weg nie abgehen. Wir wollen noch zu dem letzten aufgeführten Stichwort von Paulus kommen. Das ist diese Disqualifikation. Hier heißt es verwerflich werden. Paulus speziell ist darauf aus, sich vorbildlich zu verhalten. Er steht durch seinen wirklich außergewöhnlichen Dienst ganz vorne im Rampenlicht. Er kann sich keinen Fehler leisten. Auch das ist was wir letztes Jahr erlebt haben, sehr eindrücklich mit der Bischöfin Margot Kessmann. Sie war mit Alkohol im Blut über eine rote Ampel gefahren, gestoppt worden und musste von ihrem Amt zurücktreten. Und was sie da sagt, das fasst das einfach jetzt wunderbar zusammen. Sie hat gesagt, Sie können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Das, was wir festgestellt haben. Es ist ein unvergänglicher Siegpreis. Aber ihr Amt in Autorität ausüben kann sie nun auch nicht mehr. Ganz wichtige Sätze, wenn es darum geht, dass du Aufgaben übernommen hast, dass du nicht dich selber disqualifizierst, durch das, wie du dich verhältst. Abmachungen, die nicht eingehalten werden, Aufträge, die vergessen werden. Solches Verhalten disqualifiziert einfach von bestimmten Aufgaben. Ein Kind bleibt ein Kind. Ein Ehepartner bleibt ein Ehepartner, solange die Scheidung nicht ausgesprochen wird. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass diese Beziehung stimmt. Und das ist die Disqualifikation, die Paulus uns rät zu vermeiden. Was unser Ziel im Text anbelangt, die Beziehung zu Jesus, die Beziehung zu Gott, das gesunde Verhältnis. Mach dich auf den Weg in dieser Positivspirale, in deinem Weg mit Jesus. Ich habe noch einmal alle Stichworte sortiert, habe sie etwas umsortiert, die wir uns aus den Versen herausgepickt haben, in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht. Und wir wollen an unserem Beispiel sie noch einmal kurz anschauen. Der Siegpreis, haben wir festgestellt, das ist der Platz, den wir haben in der Ewigkeit. Und das Ziel ist die Beziehung zu Jesus. Klingt super, will ich haben. Platz im Himmel, gebucht, Beziehung zu Jesus. Warum nicht? Wenn du sagst, das passt zu mir, folgt ganz wichtig Punkt 2, die Gewissheit. In unserem Beispiel, was habe ich denn davon, wenn meine Beziehung zu Jesus tiefer wird? Wenn ich Jesus mein ganzes Leben bestimmen lasse, wird das nicht vielleicht eine Spaßbremse? Wenn ich dann Dinge lassen muss, die ihm nicht gefallen, vielleicht will er, dass ich mehr Geld spende, als mir lieb ist. Vielleicht will er, dass ich meine wilde Ehe in eine Hochzeit führe. Vielleicht will er tatsächlich keinen Sex vor und schon gar nicht neben der Ehe. Vielleicht will er, dass ich ein Amt übernehme, aber ich habe jetzt schon keine Zeit mehr. Will ich das, eine tiefere Beziehung zu Jesus? Wenn Eltern ihren Kindern Grenzen setzen und Pflichten auferlegen, dann niemals, wir gehen von einem gesunden Verhältnis aus, ohne Liebe, ohne dass es einen lohnenden Ausgang hat. Wir wollen nur dein Bestes. Ein Satz, den wir alle gehasst haben. Und unsere Antwort, ihr habt keine Ahnung, was mein Bestes ist. Und was denken die Eltern? Oh doch. Gott ist der beste, weiseste, allmächtigste, liebendste Vater, den es gibt. Aber wir denken, er ist ein Spielverderber. Wir erziehen unsere Kinder, aber Gott trauen wir es nicht zu. Vielleicht verlangt er etwas von dir, was dir gerade nicht schmeckt. Aber vertraust du, dass es das Beste ist? Ohne Vertrauen kein Glaube. Ohne Glaube, Vertrauen und Gewissheit wird keine Nachfolge draus. Wenn du dir nicht sicher bist, dass die tiefe Beziehung zu Jesus und das Erfahren seines Willens, wenn du ihn erst weißt, wirst du ihn vielleicht tun, ein lohnendes Ziel sind, dann kannst du dir heute Bibel lesen und beten vornehmen und morgen wirst du wieder scheitern. Wenn du dir ganz sicher bist und sagst, das ist was, das passt zu mir, hundertprozentig weiß ich, Gott meint es gut mit mir und ich will wissen, was er sich für mein Leben vorstellt. Er kann alles zum Besten bringen, mehr als du denkst, mit Mitteln und Überraschungen, denn er ist ein allmächtiger Vater im Gegensatz zu uns. Mit Mitteln und Überraschungen, die du dir nicht vorstellen kannst, dann geht es los. Du brauchst einen Plan. Du brauchst eine Strategie. Im Gegensatz zum Schattenboxer eine Technik. Wir haben die Bibel, wir haben das Gebet und wir haben unsere Geschwister, unsere Gemeinde. Nichts Neues, alles ein alter Hut, aber um den kommen wir halt auch nicht drumherum. Forsche in Gottes Wort, bete, das heißt auch zuhören, nicht nur reden. und triff dich mit anderen Christen, um dich korrigieren zu lassen, Erfahrungen auszutauschen und Gott gemeinsam zu erforschen. Plane eine gemeinsame Zeit mit Gott. Unter den Christen wird sie so gern stille Zeit genannt. So wie man Zeiten für Sport, für Ehe, für Beruf einplant, gilt es auch für Gott, zumindest für diese intensiven persönlichen Zeiten. Natürlich ist er immer bei uns, nur ein Stoßgebet entfernt. Aber wie in jeder Beziehung gibt es diese besondere Zeit zu zweit. Du brauchst einen Ort, einen Zeitpunkt. Plane mit anderen Christen, vielleicht Sonntagsgottesdienst, vielleicht eine andere Kleingruppe. Es gibt auch Zweierschaften, wo man sich zu zweit trifft, regelmäßig redet und betet. Was passt zu dir? Was ist für dich möglich? Was ist machbar? Volk hat es vorhin erwähnt, wir haben nochmal oder haben, ja, ich glaube, ein zweites Mal in dieser Gemeinde den Glaubensschrittekurs. Es gibt hier Leute, die haben das schon oft gesagt, das weiß ich. Ich möchte doch viel mehr aus der Bibel wissen und ich möchte doch das regelmäßig lesen und sie verstehen. Und ich weiß, es sind Leute angemeldet, die diese Worte gesagt haben und somit jetzt aus ihrem Wunsch ein Ziel gemacht haben. Das ist dieser Unterschied. Aus einem Wunsch ein Ziel zu machen und zu sagen, ich wünsche mir das, davon wird es nicht wahr. Aber zu sagen, so, ich gehe dahin, ich melde mich an, ich habe eine Zeit, einen Ort, ich weiß, was es bedeutet. Es ist ein Abschnitt, ein Jahr. Ich weiß, was auf mich zukommt. Jetzt kommen die Zielstrebigkeit, die Enthaltsamkeit und die Disziplin ins Spiel. Wir haben es eben ganz anschaulich erlebt, dass jede Priorität ihren Raum fordert. Wir haben den Sand abgewogen. Es war wirklich gleich viel Sand. Und wir haben auch die Steine verglichen. Die Steine sind wirklich gleich groß. Das ist erstaunlich. Ich habe mich zu Hause auch wirklich erstaunt, wie viel in ein Leben hineingeht, wenn man richtig sortiert. Und wie viel nicht hineingeht von wesentlichen Dingen, wenn man nicht richtig sortiert. Das war ganz nett. Ich glaube, ich darf das petzen, als ich meinen Sohn gefragt habe, ob er helfen würde oder beziehungsweise ihm das so kurz vor Augen gemalt habe, was wir vorhaben. Da meinte er, klar, will ich erstmal den Sand reinpacken. Mache ich auch so. Er saß gerade vorm Computer. Ja, wenn man heiratet, wenn man Kinder bekommt, wenn irgendetwas Wesentliches hinzukommt, muss man Prioritäten setzen, man muss vielleicht umsortieren. Und so ist es auch, wenn wir Jesus in unser Leben lassen, wenn wir eine Beziehung mit ihm beginnen, dann müssen wir vielleicht ein bisschen sortieren, wenn wir es ernst meinen. 1000 Hindernisse werden sich auftun. In unserem Beispiel, in der Jesus-Beziehung, kommt noch eine geistliche Dimension dazu. Denn natürlich fand Gottes Gegenspieler, den es ja auch gibt, der Teufel, das unheimlich nett, dass du dich in Sicherheit gewogen hast und dass du zwar im Rennen warst, aber einigermaßen neben der Spur. Paulus ist hart, ich schlage mein Fleisch. Was vermeintlich gemütlich und einfach ist, dem gebe ich nicht nach. Es wird Überwindung kosten, es wird Gegenwind geben. Wenn du dir zum Beispiel vornimmst, morgens stille Zeit zu machen und du bist Mutter, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, an dem Tag wachen die Kinder garantiert 2 Stunden früher auf. Wenn du zum Hauskreis oder zum Chor willst, ich hatte jetzt ja wieder das Vergnügen, ein paar Monate im Chor zu sein, dann wird ein Termin dazwischen kommen, ein Telefonat dazwischen kommen oder 3 Blocks im Umkreis der Enhuberstraße ist kein Parkplatz frei. Da musst du durch. Bleib dran, das Ziel vor Augen, klare Strategien, reihe andere Menschen ein. Behalt das Bessere vor Augen und lass dich von kleinen Erfolgsabschnitten motivieren. Das ist diese Messbarkeit unserer Ziele. Halt dir ruhig vor Augen, was du geschafft hast. Komm in diese Positivspirale. Schöpfe Energie. Werde zum Sieger in deiner Disziplin. Lass dich nicht vom Ziel abbringen, nicht als Partner, nicht als Elternteil, nicht als Mitarbeiter, nicht als Kind Gottes. Sei kein Schattenboxer, der nur nach allen Seiten, wo gerade was passiert, ausschlägt, ohne effektiv zu sein und trotzdem erschöpft am Boden liegt. Ich möchte nochmal einladen zu den kleinen Gruppen, habe es vorhin schon getan. Es wird weitergehen, wir werden uns erst da in die Tiefe bewegen können. Was sind Schwächen, was sind unsere Stärken? Wo müssen wir lernen? Wo können wir ausbauen? Wie machen wir Strategien und Pläne? Wie kommen wir von einem Wunsch konkret zum Ziel? Wie kann ich es verfolgen und wie nicht? Wir nehmen nochmal Folie 2. Das war die, wo wir gesehen haben, was sich die Deutschen vornehmen. Da sieht man es ganz eindrücklich. Das ist ein Wunsch, das ist kein Ziel. Stress vermeiden oder abbauen. Das ist ein Wunsch, den hat jeder. Aber wie mache ich daraus ein Ziel, sodass das klappt? So ist es kein Ziel. Das wollen wir durchspielen und auch mit anderen Lebenszielen. In unserem Glas ist nicht nur ein Stein, in unserem Glas sind viele Steine, viele Lebensrollen, die wir haben. Und die wollen wir einordnen, wollen sie optimieren. Ich würde mich freuen, wenn dieses Jahr Ziele gesetzt und erreicht werden und so letztlich Wünsche wahr werden. Amen.